Ja, herzlich willkommen noch einmal zum Gottesdienst. Willkommen zu einer Zeit, wo wir Gott begegnen können. Und vielleicht hast du heute schon gespürt, durch das, was auch durch das prophetische Wort gesagt wurde, dass Gott eine Tür geöffnet hat, durch die du, durch die wir, durch die ich, durch die jeder von uns hindurchgehen kann. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du heute Morgen so einen Schritt tun kannst, dass du heute Morgen so eine Begegnung hast mit diesem lebendigen Gott, dass dieser Gott dir heute begegnet und du sagst, ich habe einen Schritt getan und ich habe etwas erlebt, ich habe eine Berührung erfahren, ich habe eine Veränderung erfahren, ich habe etwas erlebt, was ich ohne diesen Jesus nicht erlebt hätte. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und sagst, wie kann das sein? Dieser Gott ist doch so weit weg. Dieser Gott ist irgendwo dahinter den Wolken. Und ich kann dir sagen, dieser Gott kann so nah sein, näher als deine Kleidung. Er kann in dir wohnen. Und dazu soll auch dieser Gottesdienst heute beitragen, dass egal, ob du schon lange mit Jesus gehst oder keine Ahnung hast von der Liebe Gottes und sagst, Gott ist irgendwo ein alter Mann, der sich nicht für mich interessiert, dass du heute eine Begegnung hast und heute einfach merkst, dass der lebendige Gott da ist und dich liebt. Ich finde es einfach großartig auch, was so viele Menschen hier tun, wie sie sich einsetzen für die Gemeinde von Jesus. Wisst ihr, dass das nicht selbstverständlich ist? Dass wir ein Kinderteam haben, was das rockt und wo wir einfach sagen können, wir haben eine großartige Kinderkirche. Wir haben Menschen, die uns freundlich begrüßen. Wir haben Menschen, die Kaffee ausgeben. Wir haben Menschen, die ja, sich Zeit nehmen und proben und uns helfen, in die Zeit der Anbetung hineinzukommen. Wir haben so viele, viele Menschen, die dazu beitragen, dass Gemeinde von Jesus gebaut wird. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt leider so, so viele Kirchen in Deutschland und auch viele Gemeinden in Deutschland, wo das nicht mehr der Fall ist. Da, wo es zurückgeht, da, wo Menschen wegbleiben, da, wo Gebäude geschlossen werden. Und wir sind so dankbar und ich bin so dankbar, dass wir in einer Gemeinde sein dürfen, wo Gott etwas tut, wo Gott Menschen hinzufügt, wo Menschen die Begegnung haben mit dem lebendigen Gott und wo wir einfach erleben dürfen, dass Gott da ist. Und ich finde es so schön, das zu sehen, wie die Gemeinde sich entwickelt und jeder Einzelne, der Teil davon ist. Wir stecken mitten in einer, ja, in der Adventszeit und auch in einer Adventspredigtserie. Und wir haben die überschrieben mit dem Titel Advent, Gott kommt zu uns. Weißt du, dass das immer schon Gottes Plan gewesen ist, dir persönlich zu begegnen? Dass es schon immer Gottes Plan war, zu dir zu kommen? Weil wir schaffen es irgendwie nicht, zu Gott zu kommen. Wir bemühen uns, wir geben uns echt, ja, strengen uns an, geben uns alle Mühe, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Aber wenn Gott zu dir kommt, dann kannst du Gott begegnen. Und er sehnt sich nach ewigem Leben mit dir. Und dieses Wort Advent bedeutet so viel wie Ankunft. Es geht um diesen Gott, der kommt. Diesen Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Dieser Gott, der sichtbar geworden ist, der anfassbar geworden ist, der reden kann, den du zuhören kannst, den du erleben kannst und von dem die Bibel sagt, dass du ihn quasi schmecken, fühlen, sehen, hören kannst. Diesen Gott, dieser Gott ist in Jesus real geworden für uns, sichtbar geworden. Und davon handelt es im Advent, nämlich einmal dieser Ankunft von Jesus in Form eines kleinen Babys, der auf diese Welt gekommen ist. Da schauen wir zurück, da schauen wir 2000 Jahre zurück. Aber Advent bedeutet noch mehr. Advent bedeutet auch die Ankunft von Jesus Christus als König. Nicht mehr in einer Krippe, nicht mehr verborgen von der Welt, sondern sichtbar für alle Menschen. Da ist eine zweifache Bedeutung in diesem Advent, nämlich Gott kommt zu uns. Und die Frage ist, bist du bereit, ihn zu empfangen und wie können wir ihn empfangen? Und ich möchte heute das Thema überschreiben mit, da kommt was auf uns zu. Gott kommt auf uns zu, aber da kommt auch ein großes Ereignis auf uns zu, nämlich die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus. Und die Frage ist ja, muss man darüber reden, über sowas? Ja, sofort gehen bei dir bestimmte Lampen an, bestimmte Dinge passieren, wenn du an dieses Wort denkst oder wenn du das gar nicht kennst, dann denkst du, ja, ja, das sind die Christen, die reden immer über irgendwelche zukünftigen Dinge, die doch nicht passieren und darin setzen sie dann ihre ganze Hoffnung. Was bringt es überhaupt, darüber zu predigen, über Dinge, die in der Zukunft geschehen? Was bringt es der Gemeinde von heute? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich glaube, dass das ganz viel bringt, weil die Bibel nämlich darüber spricht. Gott spricht oft darüber. Und wenn wir nicht darüber reden, werden es andere tun. Und andere werden darüber reden und wir können gar nicht beeinflussen, was da gesprochen wird. Und dann hörst du auf einmal von Weltuntergangsszenarien, von apokalyptischen Ereignissen und von diesem und von jenem. Und das sind dann so Dinge, wo du dann entweder den Kopf schüttelst und sagst, wie kann das sich irgendjemand ausdenken? Oder du wirst davon beeinflusst und es macht dir auf irgendeine Weise Angst. Vor wenigen Tagen gab es einen Artikel in IDEA, das ist so der christliche Nachrichtendienst der evangelischen Kirche, und der schreibt: Pleite für Astrologen und Wahrsager. Der Weltuntergang ist mal wieder ausgefallen, mal wieder ist kein Anschlag auf Trump verübt worden und so weiter und so weiter. Auch wir als Gemeinde haben vor wenigen Tagen einen Brief bekommen. Normalerweise werfe ich sehr viel Werbung weg, aber da habe ich zufällig mal reingeschaut und da geht es auch darum. Es ist eine Endzeitkonferenz mit, weiß ich nicht, 40, 50 aufgelisteten prophetischen Worten, die irgendwie passiert sein sollen, irgendwo, und wo dann auch Dinge aus der Offenbarung mit dazugezogen werden und dann gesagt wird, ja, das ist das und das ist das und ihr müsst alle kommen und ihr müsst euch darüber informieren. Das ist übrigens im Laufe der Geschichte immer wieder passiert, dass solche Dinge geschehen sind. Auch bei Luther war das so, auch Luther hat das Ende der Welt erwartet, verschiedene Päpste haben das Ende der Welt erwartet. Um das Jahrtausend wurde schon gesagt, so jetzt ist vorbei, wir werden das Jahr 1001 gar nicht mehr erleben. Und vielleicht erinnert ihr euch noch so ganz dumpf auch an das Jahr 2000. Das haben wir ja, oder einige, die meisten von uns ja noch miterlebt, da gab es so diese Katastrophenszenarien, die Kraftwerke werden in die Luft fliegen, wir werden alle keine Versorgung mehr durch die Computer haben und dadurch wird ganz viel schiefgehen, das sogenannte Jahr 2000-Problem. Und ich kann super gut verstehen, wenn du sagst, bleib mir weg damit. Und deswegen will ich auch heute gar nicht darüber predigen, du darfst aufatmen. Ich will über solche Dinge überhaupt nicht predigen, weil die bringen keinem was. Es geht nicht um irgendwelche Heilsversprechen. Unsere Welt ist voll mit Heilsversprechen von Politikern, der Werbung, der Arzneimittelindustrie oder auch der Klimaaktivisten. Und uns steht es hier, was ein Boris Johnson sagt oder ein Donald Trump oder ein XY. Wir mögen es alle nicht mehr hören, weil so viele abgebrühte Lügen und Heilsversprechen aus den Mündern dieser Menschen gekommen sind, dass wir nicht mehr glauben. Und Jesus sagt uns in Matthäus 24, dass in den letzten Tagen viele Menschen kommen werden, die Heilsversprechen abgeben, die als falsche Propheten auftreten, die sagen, hier ist die Erlösung, hier ist der Christus, hier ist das, was du suchst. Und was sagt Jesus? Glaubt ihnen nicht. Ne? Er sagt nicht, glaubt ihnen allen und lauft ihnen hinterher, sondern glaubt ihnen nicht. Sie werden viele verführen. Und das geschieht ja nicht, weil wir darauf aus sind, verführt zu werden, sondern weil das irgendwie passiert. Verführung ist ja so versteckt. Und deshalb ist es doch gut, wenn wir mal die Bibel aufschlagen und hineinschauen, was sagt das Wort Gottes dazu. Und ich glaube, dass es wichtig ist, oft in der Bibel zu lesen und diese Bibel als eine Richtschnur in unserem Leben zu haben. Und deshalb haben wir auch einen Wert als Gemeinde, einen Wert als Kirche. Und wir sagen, wir wollen nach der Bibel leben. Nicht nach irgendwelchen Heilsversprechen, nicht nach irgendwelchen ausgedachten Dingen, sondern nach der Bibel. Und ich möchte das eröffnen mit einem Wort, das Jesus Christus selber sagt. Im Johannesevangelium sagt er etwas. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und wenn das nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Johannesevangelium, Kapitel 14. Ich werde wiederkommen und euch dorthin holen, wo ich bin. Das ist das Versprechen, das Jesus seinen Jüngern und all seinen Gläubigen gegeben hat. Allen, die ihm nachfolgen, hat er gesagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir holen. Und diesen Begriff nennen wir, oder dieses Ereignis nennen wir Entrückung. Jesus entrückt sozusagen seine Gemeinde, seine Gläubigen. Und ein zweiter Begriff, der immer wieder verwendet wird, von dem Jesus auch in Matthäus 24 spricht, ist von seinem Wiederkommen auf die Erde. Er ist einmal gekommen als Baby und er wird kommen als König. Das Ganze sind aber zwei unterschiedliche Ereignisse. Und leider werden sie oft verwechselt. Wenn du danach googelst oder wenn du danach suchst, wirst du sehr viele unterschiedliche Dinge finden. Und ich finde eins wichtig, dass wir immer als erstes das Wort Gottes befragen. Und dass wir auch schauen, wenn jemand so etwas zum Beispiel bei YouTube erzählt und erklärt und macht, ist das jemand, der zu einer Gemeinde gehört, der eingebunden ist in die Gemeinschaft der Gläubigen, der irgendwo Rechenschaft abgeben kann, da wo Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, Apostel in der Gemeinde sind und wo wir uns gegenseitig korrigieren können und gegenseitig helfen können. Da, wo wir einen gemeinsamen Blick auf das Wort Gottes haben können und wo nicht eine Einzelmeinung auf einmal zu dem hingestellt wird, was es ist. So entstehen Sekten, so entstehen Bereiche, wo es ungesund wird. Es sind zwei unterschiedliche Ereignisse. Und ich möchte heute besonders über das erste sprechen, aber vielleicht das nur mal kurz miteinander oder gegeneinander abgrenzen. Bei der Entrückung geht es darum, dass Jesus seine geliebte Gemeinde, oder die Bibel nennt es auch seine Braut. Wir sind als Gemeinde ein Bild, ja, was die Bibel verwendet, seine Braut. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Und er holt seine geliebte Braut. Und das wird eher ein wenig verborgen sein, so wie auch die Geburt verborgen war. Die Geburt von Jesus war ja nicht so auf der ganzen Welt, tata, alle Zeitungen haben darüber geschrieben und gesagt, ja, da in Bethlehem, da ist Jesus geboren. Sondern nur die, die ihn gesucht haben, sind ihm auch begegnet. Da haben sich Menschen aufgemacht, die haben ihn gesucht und die sind ihm begegnet. Und die Entrückung ist so ein bisschen vergleichbar mit dem. Diejenigen, die Jesus gesucht haben, die werden ihm dort begegnen. Es betrifft alle Gläubigen. Alle Gläubigen sind von einem Moment auf den anderen weg. Und Jesus sagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Er kommt in den Wolken, wir werden da gleich noch einen Bibelvers zu sehen. Das zweite Kommen, die Wiederkunft, wird für alle Menschen sichtbar sein. Und wird große Veränderungen auf dieser Welt mit sich bringen. Denn Jesus kommt nicht mehr als Baby, er kommt als König. Er richtet sein Reich auf und er kommt zusammen mit seiner Braut, die er vorher entrückt hat. Das ist das Schöne, er kommt mit allen Gläubigen und wir werden gemeinsam das Reich Gottes bauen. Und dieses zweite Kommen von Jesus ist besonders für Israel. Weil die Gemeinde ist schon entrückt, aber Israel hat noch gar nicht so richtig verstanden, wen sie da ans Kreuz genagelt haben. Und das wird geschehen, das nennt die Bibel, dass quasi wie eine Decke weggenommen wird und sie den sehen werden, den sie ans Kreuz genagelt haben. Und sie werden wissen, das ist ihr Erlöser. Jesus ist ihr Erlöser. Heute wollen wir nur über die Entrückung sprechen, aber vielleicht, damit man das Ganze nochmal so ein bisschen bildlich sieht, Jesus ist, Gott ist in Form von Jesus auf die Erde gekommen. Deshalb haben wir diese niedlichen Weihnachtsbilder, diese ganze Adventszeit und so weiter, weil Jesus gekommen ist. Und das war ein absoluter Wendepunkt in der Geschichte dieser Erde, weil der Retter gekommen ist. Freue dich, Welt, der Retter ist da. Der Retter ist auf die Erde gekommen. Und dieser Retter ist nicht auf dieser Erde geblieben, sondern er ist ans Kreuz gegangen, für dein und für meine Schuld gestorben. Er ist ins Grab gegangen, hat dort 3 Tage gelegen und ist dann zurück zu seinem Vater gegangen in den Himmel. Und er sagte dann zu seinen Jüngern, keine Sorge, ich sende euch den Heiligen Geist. Und dann kam der Heilige Geist, deswegen feiern wir Pfingsten, auf diese Welt. Er kam über Menschen und in diesem Moment ist die Kirche geboren worden oder die Gemeinde von Jesus Christus geboren worden. Und Jesus wirkt heute durch seine Gemeinde. Er geht ja nicht mehr leibhaftig über diese Erde, weil er bei seinem Vater ist, aber er wirkt durch dich und mich. Er wirkt durch seine Gemeinde. Und dann spricht er davon, ich werde meine Gemeinde holen. Und das ist die Entrückung. Und dann geht es natürlich weiter. Danach wird Jesus wird eine Zeit auf dieser Erde geben, die nicht so schön ist. Und dann wird Jesus wiederkommen als König und wird sein Reich aufrichten. Aber mit der Entrückung endet das Zeitalter der Gemeinde. Wir leben in einer Zeit, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass wir diesem Zeitpunkt schon sehr nahe sind. Oder dass wir ihn persönlich erleben werden. Keiner kann das genau sagen, aber wir stecken in einer hohen Erwartung. Warum macht Jesus das? Warum kommt Jesus wieder? Jesus liebt seine Braut. Es ist gut, wenn ein Bräutigam seine Braut liebt, oder? Wenn derjenige, der sich eine Frau ausgesucht hat, diese Frau liebt und bei dieser Frau sein möchte. Im Epheserbrief im 5. Kapitel heißt es, dass Jesus seine Gemeinde geliebt hat bis in den Tod. So sehr liebt er seine Gemeinde, dass er für sie starb. Jesus ist verliebt über beide Ohren in dich und in mich. Jesus ist verliebt in seine Gemeinde. Jesus ist verliebt in diejenigen, die an ihn glauben. Und er hat alles gegeben, alles für dich. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat seine ganze Liebe schon gezeigt. Die Bibel sagt uns, dass es keinen Beweis der Liebe Gottes mehr geben muss, sondern Christus hat seine ganze Liebe oder Gott hat seine ganze Liebe am Kreuz schon gezeigt, als er seinen einzigen Sohn geopfert hat für dich und für mich, damit wir durch ihn leben können. Und in einer Ehe geht es um Herzensbeziehungen. Es geht nicht um eine Dienstbeziehung zu einem Gott, ja, vor dem du dich irgendwie klein machst und versuchst, ja, ihm alles recht zu machen und wehe, du hast was falsch gemacht. Es geht um eine Liebesbeziehung, oder? Es geht um eine Liebesbeziehung. Und Jesus liebt die Beziehung zu dir. Er will dich nicht nur einmal daten, wie man das heute sagt, also einmal sozusagen sich mit dir verabreden und dann ja mit dir ein schönes Abendessen haben und dann bist du ihm egal. Dann sagt er so, jetzt habe ich dich gewonnen hier für meine Kirche und jetzt ist das Thema für mich erledigt. Nein, er will ewig mit dir zusammen sein. Er will dich heiraten. Jesus will dich heiraten. Jesus will nicht nur mit dir verlobt sein, er will dich heiraten. Und wenn du deine Braut liebst, wie ist es dann, wenn jemand schlecht über deine geliebte Frau, deine geliebte Braut redet? Findest du das cool? Also ich nicht. Was glaubt ihr wohl, wie Jesus das sieht, wenn Menschen sagen, ja, ich finde Gott ganz toll, ich finde Jesus ganz toll. Aber die Kirche, die ist doof. Die Kirche macht alles falsch, die Kirche ist verkehrt und, und. Das passt nicht zusammen. Wenn da eine Liebesbeziehung ist, dann kannst du Jesus nicht lieben, ohne die Gemeinde zu lieben. Das gehört zusammen. Braut und Bräutigam. Ein anderes Bild, was die Bibel uns gibt für die Gemeinde, ist das Bild eines Körpers. Und sie sagt, Jesus ist der Kopf und wir sind sozusagen der Rumpf und die ganzen Körperteile. Und der Kopf und der Körper gehören zusammen. Der Bräutigam und die Braut, sie gehören zusammen. Und diese Ehe, die Gott mit uns eingehen will, diese Beziehung, die Gott mit uns leben will, ist auch ein Schutz für uns. Deswegen ist Jesus der Beschützer seiner Gläubigen und seiner Kirche. Ja, ein Ehemann wird immer kämpfen für seine Familie, für seine Braut. Jesus ist für die Gemeinde gestorben. Er hat schon alles getan und er sagt, die Pforten der Hölle werden meine Kirche, meine Gemeinde nicht überwältigen. Und deswegen wird Jesus uns auch vor diesen schrecklichen Zeiten, die einmal über diese Erde kommen werden, retten. Er will nicht, dass du verloren gehst. Er will nicht, dass du irgendwo in der Katastrophe endest, sondern er will, dass du in Ewigkeit bei ihm bist. Und verstehst du, warum Jesus seine Braut unbedingt bei sich haben will? Er liebt sie, er will sie beschützen, er will ihr Gutes tun. Er hat Sehnsucht nach ihr, so wie der Bräutigam zur Braut Sehnsucht hat. Ich habe mich damals sehr, sehr gesehnt, meine Frau nach Hause zu holen. Meine Braut, meine Verlobte nach Hause zu holen. Wir haben uns nur geschrieben. Wir haben telefoniert, wir haben uns ab und zu mal getroffen. Aber dann habe ich eine Wohnung gemietet und dann kam der Tag der Hochzeit und dann ist sie nicht mehr nach Hause gefahren zu ihrer Mutter und zu ihrem Vater, sondern ab dann haben wir zusammen gewohnt. Und Jesus bereitet uns eine Wohnung vor, heißt es. Und er sehnt sich nach diesem Tag, wo er dich und mich zu sich holt. Das ist wie eine Hochzeit. Jesus liebt seine Braut. Er sehnt sich danach, dich und mich nach Hause zu holen. Lasst euch durch nichts im Glauben erschüttern. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und wenn das nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch, für dich, für mich vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Eine andere Übersetzung beginnt diesen Vers mit: Euer Herz soll sich nicht erschrecken. Habt keine Angst. Lasst euch nicht im Glauben erschüttern. Es geht in diesen Versen um Trost und um Stärkung. Es geht darum, dass wir ermutigt werden. Es wird klar, dass Jesus viele Wohnungen fertig gemacht hat oder bereitstellt und dir und mir sagt, in meinem ewigen Reich, im Reich Gottes, ist ein Platz für dich. Das ist die Botschaft, die als erstes aus diesen Versen herauskommt. Gott sagt, ich habe einen Platz für dich. Wollen wir das einfach mal gemeinsam sagen? Gott hat einen Platz für mich. Das ist so wichtig. Ja? Ich meine, nur durch das Nachsprechen passiert das vielleicht nicht, aber wenn das in dein Herz fällt und du einfach kapierst und sagst, Gott hat einen Platz für mich, dann ist das schon mal richtig gut. Und wie werden wir diesen Platz einnehmen? Er sagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, war das nicht das Ende seines Wirkens, sondern er wirkt ja bei seinem Vater weiter und er sagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir holen. Und das bedeutet die Entrückung. Das ist der Moment, wo die Braut zum Bräutigam kommt. Das ist keine Evakuierung. Ja, wenn ich so Predigten höre, dann denke ich oft, ja, das ist wie so eine Evakuierung. Gott evakuiert uns von dieser schrecklichen Welt, damit wir da ja nicht irgendwie kaputt gehen. Nein, 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 es geht um Liebe. Es geht darum, die geliebte Braut zu sich zu holen, die Liebesbeziehung noch intensiver zu leben. Die Frage ist, wer ist dabei? Wer wird entrückt? Und ich muss gestehen, dass diese Frage mich im Laufe meines Christseins sehr, sehr stark beschäftigt hat und auch geängstigt hat. weil ich so viel negative Dinge auch gehört habe, weil ich so viel gehört habe, ja, bist du auch bereit? Bist du denn bereit, wenn Jesus wiederkommt? Hast du genug Öl? Also eins ist klar, es werden nicht alle dabei sein, sondern es werden die dabei sein, die Jesus Christus gehören. Das heißt, diejenigen, die Jesus Christus angenommen haben und die sich wirklich aus tiefstem Herzen als Kind Gottes bezeichnen können. Er holt diejenigen, die ihn lieben. Das reicht nicht, dass du in irgendeiner Gemeinde Mitglied bist. Es reicht nicht, dass du mal als Kind getauft bist. Es reicht nicht, dass du irgendwie fromme Dinge tust oder die Bibel liest oder was auch immer. Hast du eine Beziehung zu Jesus? Also ich konnte deutlich sagen, dass ich eine Beziehung zu Christine hatte. Wir haben uns verlobt. Ja, das passiert quasi, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ich weiß, dass ich ohne dich nicht leben kann. Dann passiert die Verlobung. Die Hochzeit wird einmal im Himmel stattfinden. Also wenn du nur ein Namenschrist bist, dann reicht das nicht. Christ sein bedeutet, so zu leben wie Christus, zu Christus zu gehören. Deshalb wurden sie Christen genannt. Und als Kind hatte ich Angst oder als Jugendliche hatte ich Angst, dass ich nicht ausreiche. Was ist, wenn Jesus heute kommt und ich habe gerade gelogen? Ich habe gerade irgendwas getan, was ihm nicht gefällt. Wenn er einen Makel an mir findet, der abstoßend ist. Weißt du, dass die Bibel nicht Perfektion predigt, sondern Gnade? Die Bibel predigt Gnade. Und die sagt, wir alle haben versagt. Wir alle sind Versager und wir sind ohne Verdienst gerettet worden durch Jesus Christus. Das ist die Botschaft der Bibel. Kurz vor unserer Hochzeit ist was passiert. Meine Frau fährt sehr gut Auto, die an diesem Tag besonders gut Auto gefahren. Und es hat einen größeren Unfall gegeben. Und ich war gerade in Süddeutschland, war nicht da, war auf einer Freizeit. Und dann hörte ich, meine Frau liegt im Krankenhaus. Und als ich sie dann besucht habe, dann hatte sie halt so eine Beule hier. Jetzt hätte ich ja sagen können, also, ein Makel an dir, ich heirate dich nicht. Ich hätte sie auch geheiratet, wenn sie querschnittsgelähmt gewesen wäre oder sonst irgendetwas anderes. Weil es kommt nicht so sehr darauf an, dass sie perfekt ist, sondern auf die Liebesbeziehung. Und diese Liebesbeziehung hat Gott zu dir. Selbst wenn du einen Makel hast, wird er dich trotzdem mitnehmen, wenn du zu ihm gehörst. Wenn du zu ihm gehörst, darum geht es. Und nicht, wenn du denkst, ach, das reicht nicht und was ist. Ein Makel wird Jesus nicht abstoßend finden. Er erwartet nicht, dass du perfekt bist, sondern er erwartet nur, dass du von Neuem geboren bist. Er erwartet nur, dass du zu ihm gehörst. Wollen wir einmal Gott dafür Danke sagen? Danke, Jesus. Und du kannst das jetzt ablehnen und kannst sagen, nein, ich will das nicht glauben, dann beraubst du dich einer ganz, ganz großen Hoffnung. Nämlich diese Hoffnung wurde auch so deutlich durch diese Bibelverse, die wir gerade gelesen haben. Die Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt. Die Bibel ist ein Buch der Hoffnung, dass dir egal, bei allen Brexit-Sorgen, bei allen Sorgen, dass vielleicht Deutschland irgendwann mal seine Wirtschaftskraft verlieren könnte und es uns nicht so gut geht, oder wir den Chinesen hinterherhinken oder was auch immer, wir haben eine lebendige Hoffnung. Und Jesus beginnt seine Ansprache an seine Jünger. Verliert euren Glauben nicht, habt keine Angst, erschreckt nicht. Darum geht es. Habt keine Angst. Der Bräutigam ist unser Schutz. Und hier spricht jetzt Jesus, beziehungsweise der Apostel Paulus darüber, wie Jesus das machen wird. Der erste Thessalonicher Brief beschreibt uns, wie diese Entrückung stattfinden wird. Und das Schöne ist auch hier, dass es damit beginnt, wir möchten euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen, wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wer von uns möchte nicht gerne wissen, was morgen ist? Wer von uns möchte nicht gerne wissen, ja, wie wird es weitergehen? Und wie viel geben Menschen dafür, um etwas über ihre Zukunft zu erfahren? Wie viele gehen zu Wahrsagern und zu irgendwelchen Dingen, wo sie versuchen herauszufinden, was morgen sein wird? Und umso wichtiger ist es, dass wir der Bibel glauben, denn sie klärt uns auf, was morgen ist. Und hier schreibt der Apostel Paulus, damit ihr nicht traurig seid wie diejenigen, die keine Hoffnung haben, die das ewige Leben nicht kennen. Vielleicht bist du auch traurig, weil du Menschen verloren hast. Und je älter wir werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir mit Menschen zu tun haben, die eines Tages nicht mehr da sind. Aber vielleicht verlierst du auch dein Kind oder du hast schon dein Kind verloren und trauerst dem hinterher. Und die Frage ist manchmal, was ist mit diesen Menschen? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit denen, die schon gestorben sind? Und Paulus sagt, ich will euch nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht traurig seid. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Denn, und dann werden wir dabei sein, wenn er kommt. Was wir jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als erstes werden die auferstehen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Und dann werden wir, die zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihm zusammen unserem Herrn auf den Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein und tröstet euch gegenseitig mit dieser Hoffnung. Ziel ist eine Begegnung mit Jesus. Ziel ist nicht, Angst und Schrecken zu verbreiten. Ziel dessen, was Paulus schreibt, Ziel dessen, was Jesus sagt, ist, eine Hoffnung zu haben auf diese zukünftige Begegnung mit Jesus. Diese Sehnsucht zu haben, die eine Braut zu ihrem Bräutigam hat und sagt, Jesus, komme bald. Das ist ein Wort, das wir auf der letzten Seite der Bibel finden. Ja, komme bald, Herr Jesus, komme bald. Ich habe mir diesen Tag herbeigesehnt, unsere Hochzeit. Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag bald kommt. Nur hier wissen wir es nicht. Hier ist es jetzt nicht ein fester Termin in unserem Kalender, sondern ein Ereignis, das jederzeit kommen kann. Und es geht um eine vollkommene Begegnung mit Jesus. Nicht nur diese geistliche Begegnung, die wir jetzt haben, sondern eine Begegnung, die auch unseren Körper mit einschließt. Wir werden mit hingerückt werden. Auch die Toten werden auferstehen und werden einen neuen Körper bekommen. Du wirst nicht mehr deinen alten Körper behalten, sondern einen Körper, der neu ist, der nicht mehr krank werden kann, der nicht mehr leidet, der nicht mehr weinen muss, sondern der einfach die ganze Herrlichkeit Gottes erlebt. Und all das passiert in einem Augenblick. Ja, das ist wie so ein Blitz. Wir werden seine Stimme hören, wenn wir zu ihm gehören und der Rest der Welt nicht. Wir werden hingerückt werden und der Rest der Welt nicht. Sie werden irgendwann merken, dass da viele Menschen verschwunden sind und werden sich fragen, was ist geschehen? Vielleicht wird es auch Leute geben, die das aus der Bibel dann belegen können, aber vielleicht wird es auch irgendeine Verschwörungstheorie wieder geben, dass Aliens gekommen sind oder was auch immer. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, wir werden bei dem Herrn sein. Und deshalb hoffen wir als Christen nicht auf das Ungewisse. Alles, was so an apokalyptischen Dingen verbreitet wird, verbreitet Angst, Ungewissheit und so irgendwie Sorge vor der Zukunft. Hier versucht uns das Wort Gottes, die Sorge vor der Zukunft zu nehmen und zu sagen, du wirst bei dem Herrn sein für alle Zeit. Jesus wird wiederkommen, er wird dich holen. Und der Grund dieser Hoffnung ist die Auferstehung. Das stand in dem zweiten Vers, den wir aus diesem Abschnitt hier gelesen haben. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Das ist die Grundlage für unsere Hoffnung. Und unsere Hoffnung hat diese Ausrichtung auf die Ankunft des Herrn. Ja, das ist so unsere Hoffnung für die Zukunft. Und unser Ziel ist es, was hier steht. Wir werden bei ihm sein für alle Zeit. Das ist das Ziel unserer Hoffnung. Und Menschen fragen sich natürlich schon lange, wie kann das denn sein? Jemand ist beerdigt worden und ist schon verwest. Wie kann der denn irgendwie in den Himmel gerückt werden? Oder manche sind von Haien gefressen oder verbrannt worden oder was auch immer. Und unser lieber Dr. Martin Luther, der vor vielen Jahren sich auch mit diesem Thema beschäftigt hat, schreibt Folgendes. Er sagt, es gibt einen unauflöslichen Zusammenhang zwischen der Auferstehung von Jesus und der Auferweckung der Christen. Und er sagt, wenn du gewiss sein kannst, dass Gott Gott ist, dann zweifle auch nicht daran, dass du, nachdem du gestorben bist, auferweckt wirst aus den Toten. Denn Gott müsste eher zum Lügner werden und nicht Gott sein, als dass du in der Erde bleiben würdest. Und wie Gott gar nicht das äußere Wesen ansieht, wie einer, der zum Beispiel 10 Klafter tief unter der Erde liegt, wie viel auch immer das ist, der andere, der zu Asche verbrannt und in alle 4 Winde zerstreut oder von Tieren, Vögeln und Würmern gefressen wurde, sondern vor seinen Augen nur Leben ist. Weißt du, das sieht Gott in dir. Gott sieht Leben in dir. Er sieht nicht das Verweste in dir. Deswegen sagt auch das Wort Gottes, das, was verwest, muss die Unverweslichkeit anziehen, das Ewige anziehen. Wir werden aus dem Vergänglichen in das Unvergängliche hineinkommen. Jetzt wird unser Körper sterben, aber unsere Seele und unser Geist ist ewig. Und bei dieser Wiederkunft Jesu, da wird ja beides geschehen, dass auch der verwesliche Körper wiederhergestellt wird. Gott gibt uns einfach einen neuen. Ich glaube, der braucht unseren alten Körper nicht. Egal, wo der liegt, egal, wo der ist, der gibt dir einfach einen neuen. Der hat einen viel besseren für dich als den jetzigen. Wenn dir jetzt was nicht gefällt an deinem Körper, ich garantiere dir, du wirst in den Spiegel schauen und wirst sagen, wow, toll. Und dann gucke ich die Steffi an und Christine und Janko und ich weiß nicht wen und sage, ich erkenne euch nicht wieder. Ihr seht so großartig aus. Ihr seht so wunderbar, noch viel besser aus als jetzt. Ihr seht noch viel, viel besser aus. Ja, man muss immer aufpassen, wenn man seine Frau nennt, ne, dann, das ist ja immer so ein Fettnapf, in den man hineintreten kann. Wir sind in den Augen Jesu nur Leben, denn er will ein neues, ewiges Leben aus diesem zeitlichen Tod und dem Verwesen machen. Und so müssen wir auch nur mit den Augen des Glaubens schauen und gegen unsere Empfindungen richten, nach dem, was Gott sagt. Und so ist es gewiss, als wäre es schon geschehen. Andreas, darf ich dich bitten? Welche Hoffnung drückt hier der Luther aus? Der lässt da gar keinen Zweifel dran und sagt, natürlich, wenn eines gewiss ist, weil Jesus auferstanden ist, dass auch du auferstehen wirst. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Und das ist gerade auch für diejenigen, die vielleicht ihren Ehepartner verloren haben oder einen geliebten Menschen verloren haben oder wo das bevorsteht, eine Hoffnung, dass bald schon wir gemeinsam dem Herrn entgegengerückt werden. Diejenigen, die gestorben sind im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, zusammen mit denen, die leben. Und dann wird es keinen Unterschied mehr geben. Die Toten kommen zuerst, dann wir. Und dann ist das eine Gruppe, die vor dem Herrn steht, wo es egal ist, ob du zu dem Zeitpunkt noch gelebt hast oder nicht. Wir alle werden gemeinsam weiterleben. Wir alle werden gemeinsam in dieser Gegenwart Gottes sein. Und die Frage ist, welche Sehnsucht hast du in dir? Ich sehe so viel Sehnsucht nach Dingen, die heute sind, die irdisch sind. So als wäre diese Erde unsere ewige Heimat. Vielleicht stellst du das ja auch fest. Menschen wollen noch länger leben, wollen noch mehr haben. Und irgendwann mal sage ich, hey, vielleicht habe ich auch jetzt meinen Auftrag auf dieser Erde erfüllt. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, dieser großartige Moment, meinem Gott zu begegnen, vor ihm zu stehen, in einem neuen Körper, in einer ganz neuen Weise. Und ich sehne mich sehr nach Jesus. Ich sehne mich danach, dass er wiederkommt. Und ich habe keine Angst, wenn Jesus heute kommt, morgen kommt, ich habe keine Angst mehr davor, sondern ich freue mich, wie ich mich darauf freue, dass ich Christine nach Hause holen konnte. So freue ich mich darauf, dass Jesus mich nach Hause holt. Und du kannst dabei sein. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich bin aber voller Angst, ich bin voller Ungewissheit, voller Zweifel, dann besteht heute die Möglichkeit, dass du dich öffnest und sagst, Jesus, komm in mein Leben. Gib mir die Gewissheit, dass ich dein Kind bin. Das ist entscheidend, dass wir die Gewissheit haben. Die Bibel sagt, dieses schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr Kinder Gottes seid. Es geht nicht um eine vage Hoffnung, es geht um Gewissheit. Deshalb bin ich Teil der Gemeinde von Jesus, weil es um Gewissheit geht. Deshalb bin ich Teil dieser großen Menge von Menschen, die Jesus nachfolgen, weil es um Gewissheit geht. Willst du Jesus annehmen? Vielleicht wird dir heute auch bewusst, da sind Menschen in deinem Umfeld, die du liebst und die du mitnehmen möchtest. Sagst, ich will, dass die dabei sind. Und ich bin sicher, sie sind heute nicht dabei. Sie kennen Jesus vielleicht nicht oder haben ihn abgelehnt. Wisst ihr, dass Liebe erfinderisch macht? Wenn wir Menschen lieben, dann werden wir immer Wege finden, ihnen diese Liebe auch zu zeigen. Nicht sie zu überreden, nicht Recht zu haben, nicht sie mit Wahrheit zu bombardieren, sondern mit Liebe, mit Gnade. Und das verändert meine Perspektive einfach. Es macht mir bewusst, ich lebe nur noch eine kurze Zeit. Und in dieser kurzen Zeit darf ich diese Hoffnung ausstrahlen. Ich darf einen Unterschied machen zu Menschen, die keine Hoffnung haben. Woran wollen Menschen denn erkennen, dass wir Kinder Gottes sind? Wenn wir uns lieben und wenn wir voller Hoffnung und voller Glauben sind, wenn wir eine Zuversicht haben, eine Ausrichtung und sagen, hey, egal was morgen sein wird, wir wissen nicht, ob morgen Krieg sein wird oder nicht, ob es morgen noch frisches Wasser gibt oder nicht oder ob alles vergiftet ist, wir wissen das nicht, aber wir wissen eins, Christus ist bei uns. Christus schützt seine Braut. Christus stellt sich zu dir. Das kann ich wissen. Ich würde mich freuen, wenn wir miteinander beten. Und vielleicht möchtest du heute eine Entscheidung treffen. Und einfach sagen, ja, ich möchte mich neu auf diese Hoffnung ausrichten. Ich will mein Leben danach ausrichten. Oder vielleicht möchtest du heute auch zum ersten Mal diesen Jesus annehmen. Es würde mich sehr freuen, weil Jesus da ist mit offenen Armen und sich dir heute anbietet. Herr Jesus Christus, hier sind Menschen, die neue Hoffnung brauchen. Herr Jesus, hier sind Menschen, die die Hoffnung des ewigen Lebens verloren haben oder noch nie in Anspruch genommen haben. Herr, ich bitte dich, dass du gerade jetzt kommst, gerade die zu dir rufen in ihrem Innersten und die sagen, hier bin ich, Jesus. Mach mit mir, was du willst. Ich will dir gehören. Ich will mich mit dir verheiraten. Ich will mit dir leben. Ich will mit dir gehen. Und Jesus, hilf uns allen, diesen Weg zu gehen. Nicht davon abzublicken, sondern immer wieder nach oben zu schauen und zu sagen, Jesus, du kommst wieder. Und das ist meine Perspektive, bei dir zu sein für alle Zeit, nicht weniger. Herr, wir glauben daran. Und ich danke dir, dass du diese Gewissheit in viele Herzen hineinlegst und das versiegelst. Und dass Menschen auch heute hier eine Entscheidung treffen für dich, für die Ewigkeit, für das ewige Leben. Und dass du da bist und sie segnest. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich brauche noch ein Gebet, ein Gespräch, möchte mich aussprechen, oder wenn du von zu Hause zuschaust und sagst, ja, ich würde auch gerne daran teilhaben, füll doch einfach die Kontaktkarte, dieses Kontaktformular aus und wir wollen gerne auch für dich beten und mit dir in Kontakt bleiben und ihr dürft gerne kommen oder eine Kontaktkarte ausfüllen und wir werden mit euch beten.